Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Michael, ich grüße dich. Servus.
Hi Michael.
Hi.
Schön, dass wir uns nochmal sehen.
Ich wollte es gerade sagen, der letzte Podcast für 2025. Auch wieder unregelmäßig, auch wieder geschuldet der aktuellen Projektsituation und dem Jahresendthemen bei Kunden und dem eigenen Unternehmen. Ich glaube, so kann man es neutral ausdrücken. Wir können nicht alles auf Kunden schieben. Wir haben ja selbst auch ein bisschen mehr zu tun bei unserem Unternehmen. Aber dann kommen halt einfach so Projekte hier wie Podcast. Das muss dann halt mal leider ein bisschen hinten anstehen. Aber vielen Dank, dass wir es nochmal gepackt haben. Und ich würde vorschlagen, wir machen auch dieses Jahr oder in diesem Podcast gar nicht viel nochmal, dass wir ein großes Thema nehmen. Wir versprechen, wir machen in 2026 mit der 9001 weiter. Wir wissen, wir haben noch ein paar Kapitel auf dem Schirm. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall durchziehen in 2026, das ist gar kein Problem. Aber ich würde sagen, wir machen heute mal so eine Quick and Dirty, so eine Review-Folge. Wir packen mal das Jahr zusammen. Wir haben vielleicht noch ein, zwei aktuelle Dinge, wo wir nochmal kurz drüber reden können, ganz unaufgeregt. Und lass uns ein bisschen in den weltberühmten Jahresrückblick gehen, wie alle anderen auch.
Das finde ich gut. Da schließe ich mich auch einfach mal an, dass wir da eine kurze Normenpause machen, weil ich glaube, das Jahr über ist genug passiert, dass man auch so Ende des Jahres das ein bisschen ausklingen lassen kann und mal so ein bisschen zurückgucken kann. Ich meine, wir haben das im letzten Jahr ja auch schon gemacht. Damals haben wir so ein bisschen drüber geredet. Also wer es noch nicht gehört hat, die Folge wäre immer noch halbwegs aktuell, glaube ich, weil wir haben so ein bisschen drüber geredet, was lohnt sich so Ende des Jahres zu machen, was muss man fürs QM so ein bisschen planen fürs nächste Jahr. Was kann man so in den Tagen so des Übergangs oder Anfang des Jahres schon mal so ein bisschen planen und machen. Deswegen da auf jeden Fall die Empfehlung da, ebenfalls nochmal reinzuhorchen. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir heute wirklich einfach so ein bisschen auf dieses Jahr zurück. Vielleicht auch so ein bisschen, was passiert ist, was so ein bisschen die Hot Topics waren oder so, sage ich mal, die Aufreger und Ups and Downs.
Ja.
Insofern würde ich sagen, hast du für dich so ein bisschen so Highlights dieses Jahr oder so Highlight-Themen, wo du sagst, die sind die ganze Zeit rumgeschwebt? Also ich habe auf jeden Fall so ein bisschen zwei.
Okay, dann lass mich mal gucken, ob ich die eins davon schon abnehmen kann. Also es gab viele Highlight-Themen, muss man so ein bisschen eingrooven. Aber so das Erste, was mir so einfällt, das fällt mir aber ein, weil ich ein schweres Schmunzeln auf der Lippe habe, wenn ich schon nur drüber nachdenke, dass das echt dieses Jahr wirklich ein Highlight-Thema war, beziehungsweise viele beschäftigt ist. Und zwar ist, lass uns einsteigen, das ist die neue Revision der 9001. Wenn ich, und da muss ich, und das sage ich bewusst auch gleich jetzt, warum ich schmunzeln muss, ist, weil da einfach so viel, nennen wir es mal diplomatisch Beratergold, in den sozialen Netzwerken bei LinkedIn und Co. unterwegs waren mit Panikmacherei und jetzt updaten und jetzt schon die neue Revision und jetzt schon bereit sein und nicht das Zertifikat verlieren und sie müssen jetzt, und das war für mich so eins dieser Dinge, wo ich sage, dieses Jahr, das hat mich so ein bisschen verfolgt über das Jahr drüber und ich denke einfach, Leute, ja, oder?
Ja, da hast du eigentlich meinen ersten Punkt angesprochen.
Sag ich doch, ich nehme dir ab.
Pass auf, ich hätte es nicht 9001 Überarbeitungsding genannt, sondern ich hätte gesagt der Normen- oder Regularien-Überarbeitungshype oder so.
Ja.
Weil es war für mich nicht nur die 9001, neben der 9001, es ist jetzt gerade hochaktuell, das NIS-2-Thema gerade nochmal, was jetzt gerade nochmal hochkocht, oder das ganze Jahr. Up and down, kommt es nicht, was passiert jetzt als nächstes? Dann die 9001 so ein bisschen einfach jetzt vor, wie viele Posts ich auf LinkedIn gesehen habe, jetzt vorbereitet sein, jetzt das umsetzen, jetzt das tun. Und wir haben ja immer gesagt, mal langsam mit den jungen Pferden, wir gucken uns das mal an. Wir sind gerade noch auch in der Phase ja vor einiger Zeit erst gewesen, wo man noch Kommentare einreichen konnte.
Ja.
Und wenn man mal reingeguckt hat, das darf ja jeder theoretisch mitlesen, wenn man sich da registriert. Ich habe mich auch mal dort registriert und mal geguckt, mal in den Entwurf reingeschaut. So viel krasse Sachen sind es ja nicht. Es lässt sich ja schnell zusammenfassen und man muss ja wirklich gucken, was steht im finalen Dokument. Und das ist nicht nur bei der 9001 so, das ist jetzt auch bei ein paar anderen Sachen. Ich meine, diese Überarbeitungshype, das zu den verschiedensten Themen, das haben wir auch im GXP-Bereich gehabt. Ich habe ganz viel gelesen zur Überarbeitung jetzt, dass die 13485 ja nochmal auf dem Prüfstand steht und die Angleichung mit der FDA, sind alles sinnvolle, gute Sachen. Bin ich auch voll dabei. Aber so dann der Hype, der jedes Mal so eine Lawine an Social-Media-Posts lostritt, mit was jetzt alles zu tun ist, bevor die Sache überhaupt erst vielleicht in einem Jahr frühestens kommt.
Beratergold.
Finde ich manchmal schwierig. Also ich bin absolut dabei zu sagen, hey, man hält sich auf dem neuesten Stand, man muss dranbleiben, muss gucken, was passiert. Das tun wir ja auch. Aber so ein bisschen, wenn ich jetzt überlege, jetzt schon vorzubereiten auf die nächste Revision der Norm, die in einem Jahr kommt. Also ist gut zu wissen, dass sie kommt und zu wissen, was so die groben Themen sind, aber ja, man hat ja doch ein bisschen Übergangsfristen. Also
pass auf, bevor
das war mir ein bisschen too much.
Ja, pass auf, bevor wir gleich in die NIS 2 nochmal kurz reingehen, können wir gerne machen. Ich habe letzte Woche ein Erstzertifizierungsaudit für eine 9001 gehabt. Toller Kunde, hat super geklappt, wenn er mithören sollte. Vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht. Tolles Mandat, geil. Jedenfalls haben wir, deswegen bin 9001 triggerte mich gerade ganz extrem. Jedenfalls alles gut gelaufen, Auditor glücklich, Kunde glücklich, super, perfekt. Aber während dem Audit, jetzt muss ich dazu sagen, es war Auditor Kategorie alter Adel. Schön grundsolide, schon viele Jahre Auditor, richtig schön grundsolide. Und nicht negativ gemeint. Und 9001 sitzen dann da so im Audit, typisch klassisch. Und im Vorfeld hat mein Kunde gesagt, hier, pass auf, müssen wir Risikomanagement machen, schon in der Implementierungsphase. Da sage ich, ja, Norm verlangt es eigentlich nicht, aber ich finde es eine wichtige Nummer, lass Risikomanagement machen. Das ist eine coole Sache, dass wir mal wissen, worum es geht, dass wir was dokumentiert haben. Grundsätzlich können wir im Audit auch sagen, wir sind uns unseren Risiken bewusst, aber alles coole Kiste. Haben wir ja einen Podcast zugemacht, kannst gerne nachhören. Jedenfalls hat dann mein Kunde schön pflichtbewusst eine Risikomatrix gemacht und hat hinter jedes Risiko ganz klassisch eine Chance dahinter geschrieben. Und das sind bei mir eigentlich so Sachen, wo ich gesagt habe, Kunde, hier pass auf, brauchst du nicht. Das ist eigentlich, lass die Finger von. Sagt der Kunde, ich habe es eh gemacht, komm, ich lass es drin. Was will passieren? Wir kommen ins Audit, Auditsituation, Auditor sagt, haben Sie denn auch sich die Gedanken über Ihre Risiken und Chancen gemacht? Mein Kunde, ja klar, wunderbar, macht seine Tabelle auf, schönes Risiko, ein Risiko und hin schön die Chancen abgeleitet, super. Der Auditor guckt, sagt, das haben Sie ja sehr vorbildlich gemacht, dass Sie die Risiken und Chancen in eine Tabelle genommen haben, dass Sie aus jedem Risiko eine Chance abgeleitet haben, sehr vorbildlich. Und es wird echt so gesehen. Aber denken Sie dran, wenn die neue Revision kommt, dann müssen Sie das trennen, weil die neue Norm trennt das ja auch in Risiko und Chancen. Dann müssen Sie Ihre Tabelle nochmal anpacken und dann müssen Sie zwei Tabellen machen. Eine für Risiken und eine für Chancen. Und ich sitze da und denke mir, oh. das war so mein letztes Abend im Moment zu dieser neuen Norm, wo ich einfach da sitze und sage, ach komm, lass laufen. Kunde ist glücklich, Auditor ist glücklich, mach ein Häkchen dran, fängst jetzt einfach gar keine Diskussion an, fängst überhaupt nicht an mit ihm, so lass halt einfach laufen, komm. Sie sind beide happy, lass laufen. Aber so innerlich denke ich, boah, Leute, das ist mein Thema zu eine neue Norm kündigt sich an und wie Normen interpretiert werden in seinem sehr frühen Zeitpunkt.
Ja. Das ist natürlich sogar noch besser, wenn die neue Norm schon interpretiert wird, bevor sie denn überhaupt veröffentlicht und auf dem Markt ist.
Ja.
Und dann auch gesagt wird, hey, du musst jetzt voneinander trennen, nur weil die beiden
Kapitel in der Norm getrennt sind. Ja, weil es sind ja zwei Normen. Argumentation war, es sind ja jetzt zwei, es soll genau, wohl dann, zwei dann, Normpunkte dann müssen wir auch geben. Die Tabelle trennen. Und dann muss ich natürlich auch die Tabelle trennen. Das
nicht.
Die neue Norm verlangt ja gar nicht mehr zu jedem Risiko eine Chance. Die trennen das ja jetzt, da brauchen sie zwei Tabellen. Ja, alles klar. Ja. Wir kümmern uns drum.
Genau.
Ja, nicht.
Nee, zum Glück nicht. Deswegen, das ist dann schon mal die Norm interpretiert, wie gesagt, bevor sie uns überhaupt erreicht hat oder vorliegt. Und selbst wenn das jetzt genauso, wie es jetzt aktuell im Entwurf drinsteht, kommt, dann müsste man immer noch nicht diese Tabelle aufteilen. Weil es sind jetzt einfach nur Zahlen vorne dran in zwei Unterkapiteln und im Endeffekt Ja, man darf sie immer noch zusammen verwurschteln, wenn ich das will. Davon gehe ich zumindest mal aus.
Man kann die Tabelle höchstens mal aufräumen und kann aufhören, hinter jedes Risiko eine Chance zu schreiben. Aber man muss sie definitiv nicht trennen. Also egal.
Genau.
Also Spaß, den Spaß hatte ich gehabt. Das fiel mir gerade so ein, weil ich, wie gesagt, letzte Woche war alles super, alles toll. Wie gesagt, weil alle glücklich. Aber das waren so das. Und ich hatte noch so ein, zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, lass einfach laufen. Ist okay, wenn alle glücklich sind und er schreibt jetzt nicht hier irgendein Finding oder sonst irgendwas, lass laufen, ist alles gut. Und das war so eine Sache. Ja, und zweiter Punkt, du hast schon angesprochen, NIS 2, das war das zweite Beratergold, was wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde und was aktuell immer noch getrieben wird. Ich bin da ziemlich entspannt gewesen das ganze Jahr über, dass ich gesagt habe, lass die mal tun, lass die mal machen und wenn das Ei gelegt ist, machen wir uns Gedanken, wie wir damit umgehen. Es war ja vorher schon klar, dass das was kommt. Wir hatten den NIS 2. Es gibt ein NIS 2 Umsetzungsgesetz. Ja, NIS 2 war gar nicht gültig für Unternehmen, sondern NIS 2 war das, was die Regierung in ein Umsetzungsgesetz bringen muss. Das ist jetzt passiert letzte Woche. Das ist auch jetzt rechtsgültig geworden, wenn ich das alles richtig in den Dingen drehe. Alles cool. Aber auch da sind wir wieder bei, ich weiß nicht, wie dies aufgefallen ist, aber allein, dass du es mitkriegst und darüber auch gleich schon angefangen hast, zeigt, du hast es auch viel durch soziale Medien gekriegt und so ein Kram. Und ich finde halt immer, der Standardspruch ist, bis zu 30.000 Unternehmen sind betroffen. Ja, und dann, da habe ich mir mal einen Spaß gemacht. Vielleicht hast du dir den Spaß auch mal gemacht. Wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland? Google-Suche? Was tippst du?
Wie viele Unternehmen es in Deutschland gibt?
Ja, genau. Wenn es nämlich heißt, bis zu 30.000 Unternehmen können betroffen sein, musst du ja, bevor du in die Panik kommst, musst du ja wissen, wie viele Unternehmen das überhaupt in Deutschland gibt, dass du es in einen vernünftigen Kontext bringen kannst. Ich helfe dir über 3 Millionen. So,
also. Ein paar Millionen, ne?
Aber genau. Lass uns, dass wir es einfach haben. Es war ein bisschen mehr wie 3, aber ey, scheiß drauf, ich gönn's euch 3 Millionen. Das bedeutet 30.000, 3 Millionen, circa 1%. So, und dann fängt das Ganze schon wieder an und wird ein bisschen realistischer. Das heißt, circa 1% der Unternehmen sind betroffen. Unterschiedliche Sparten, unterschiedliche Gewichtungen. Ich weiß, man kann es nicht wirklich pauschalisieren, aber am Ende vom Tag muss halt jedes Unternehmen für sich selbst mal prüfen, bin ich betroffen oder nicht. Und diese übrigens, Prüfung...
Diese Prüfung ja, kann man übrigens gratis beim BSI auf der Website machen. Falls jemand wissen möchte, ob er zu diesem kleinen Prozentsatz gehören möchte, ne, kann man einfach mal selber gratis überprüfen. Die meisten würde es nicht betreffen.
Wobei diese Prüfung schlecht ist. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Es gibt sicherlich bessere, aber es gibt im Internet mehrere Prüfungen, wo man das checken kann. Und im Endeffekt ist die erste Frage, hält man sich für kritische Infrastruktur?
Genau.
Oder also von kritischen Anlagen oder wie es heißt.
Genau, wenn du schon auf das BSI verweist, würde ich gern verweisen auf die nis2-check.de. Da ist die Prüfung nämlich wesentlich dedizierter und wesentlich detaillierter. Was aber ziemlich cool ist, wenn du in die nis2 gehst und wenn sie Gedanken machen, und das funktioniert wieder richtig gut, das BSI hat so eine Landkarte. Also du kriegst auf dem BSI so eine Navigationslandkarte, wo oben so ein Start gibt's nicht. Das wäre zu einfach, wenn du genau wüsstest, wo du anfängst. Aber es gibt oben so ein Ding, da fängst du halt einfach an und da sind so ein paar Ja-Nein-Fragen und da arbeitest du dich wieder durch so einen Flowchart durch. Und damit kriegst du es, glaube ich,
auch ziemlich cool. Eine schöne Übersichtsseite.
Genau, damit kriegst du es ziemlich cool hin. Aber das Detail und die Arbeit steckt im Kleingedruckten. Weil nämlich unten im Kleingedruckten auf die Anlage 1 und auf die Anlage 2 verwiesen wird, also hochkritisch und kritische. Und in der Anlage 1 und in der Anlage 2 wird wieder auf eine weitere Sache verwiesen, Entschuldigung, Wortfindung, wird wieder auf eine weitere Sache verwiesen. Das heißt, du musst einen richtigen Deep Dive durch das ganze Ding machen. Das heißt, mitnichten ist das eine Nummer mit, ich drücke da dreimal durch und bin fertig mit der ganzen Marie, sondern ich muss mich mit dem ganzen Kram wirklich auseinandersetzen, weil wir haben es ausprobiert und wir haben es probiert bei Transportunternehmen, Logistikdienstleistern, Zulieferer, Automotive etc. pp. Und das ist mitnichten sonnenklar, ob drin oder nicht drin, sondern das muss man sich wirklich über die Landkarte in den Anhang, beziehungsweise in die Dokumente, auf die der Anhang wieder verweist, wieder durchwursteln. Und ganz im Ernst, jetzt kommen wir mal kurz in die QM-Kiste rein und das, was wir machen. Ganz egal, was ihr draußen macht zum Thema NIS 2. Setzt euch, wenn ihr das Bauchgefühl habt, könnte es sein, dass wir da so ein bisschen Berührungspunkte mit haben. Macht die Prüfung, guckt euch das dann als Erstindikator, aber ganz wichtig, dokumentiert eure Entscheidungen und euer Ergebnis. Geht diesen Pfad lang und nehmt euch dediziert Zeit, das wasserdicht zu dokumentieren. Es geht davon aus, stellt euch die Worst-Case-Szenario vor, es kommt irgendwann einer von der Behörde, es kommt ein Auditor, ein was auch immer gearteter Mensch zu euch und er will von euch eine wasserdichte Begründung haben, warum ihr sagt ja oder aber auch, warum ihr nein sagt. Tut es nicht einfach ab und sagt, naja, ich habe das mal geprüft, wir fallen nicht runter, Häkchen dran, fertig, sondern dokumentiert es sauber ab. Steckt Zeit in die Dokumentation von diesem Ding, weil, oder holt euch einen Berater, der es euch wasserdicht erzählen kann, aber achtet darauf, dass ihr einen vernünftigen Berater habt und keiner, der mit euch zusammen einen Generator durchdrückt und dann nachher sagt, naja, der Generator sagt nee, dann sage ich auch nee, sondern steckt da Zeit rein, weil da steckt ganz, ganz viel Arbeit und logischerweise ganz, ganz viele Dollars dahinter, wenn ihr auf ein Ja kommt. Bewusst, ganz klar. Und selbst wenn ihr auf ein Nein kommt, müsst ihr das irgendwann mal argumentieren, wenn einer von der Behörde vor euch steht und sagt, ich dachte, ihr seid's doch. Und dann musst du sagen, nein, ich bin's nicht, weil. Und da brauchst du echt eine saugeile Dokumentation. Die musst du wasserdicht haben.
Wobei man tatsächlich sagen muss, wahrscheinlich sind die wenigsten, die uns zuhören, tatsächlich betroffen. Davon betroffen. Also wer übrigens noch nie was von NIS 2 gehört hat, es geht hier um Vorgaben für Cyber- und Informationssicherheit in Unternehmen und Institutionen, die halt kritische Infrastruktur darstellen, unter anderem. Ne?
Oder zuliefern. Also
oder zuliefern, genau. Es ist halt für sehr wenige relevant. Aber wie du es schön gesagt hast, wenn man denn betroffen sein sollte, und das kann man durch diverse Tests, die wir jetzt gesagt haben, gucken, man kann sich sehr gut beim BSI oder anderen halt informieren, gibt es auch eine Menge Gratis-Info zu dem Thema, dann muss man das ordentlich prüfen und einfach gucken, trifft es einen oder nicht. Ja. Und viele, die ja in dem Bereich sowieso unterwegs sind, sind ja da auch teilweise schon ganz gut vorbereitet. Also die wissen es schon, die meisten. Es gibt ja auch einige, die vielleicht schon mit einer ISO 27001 unterwegs sind. Und das sowieso schon auf einem guten Weg sind. Insofern, würde ich sagen, ist für mich eher so das Thema gewesen, dass es halt auch so ein Hype war, den ich, obwohl ich da auch nicht ganz so tief drin hocke, einfach über das Jahr immer wieder auf und ab bei Social Media hoch und runter gesehen habe und immer wieder und jeder hat gerätselt. Und das vergleiche ich halt gern so ein bisschen mit dieser 9001-Sache, weil es ist alles noch nicht final, es ist viel hin und her und da darf man sich einfach von diesem Hype nicht irre machen. Genau. Und das ist für mich so das Ding dieses Jahr gewesen, dass ich gesehen habe, dass halt, wie man so schön sagt, eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben wird und man hat das Gefühl, man macht gar nichts mehr richtig, man muss sich auf alles vorbereiten. Mhm. Und das ist einfach nicht der Fall. Also man darf sich zwischen den ganzen Regularien, der ganzen Bürokratie nicht komplett wahnsinnig machen lassen, weil man muss gucken, was ist für mich jetzt aktuell relevant, was ist demnächst relevant und mit manchen Sachen muss man sich auch erst beschäftigen, wenn sie dann tatsächlich auch fertig da sind. Ja. Weil wenn du Anfang des Jahres im Januar jemanden nach NIS 2 gefragt hast, dann hätte gesagt, das kommt jetzt ganz, ganz bald, das ist all unvorbereitet und naja, und jetzt ist, glaube ich, wann, vor ein paar Tagen oder so war es offiziell gültig und es hat dann jetzt halt doch gedauert, wie so viele Sachen bei uns. Und das ist für mich so ein bisschen bezeichnend gewesen und das ist nicht nur die Sache, das geht auch in die KI-Sache ein bisschen rein, aber das ist vielleicht ein Thema für später noch. Das wäre nämlich
geht
so
ja
das andere Thema heute. Thema.
Insofern
ja.
Ja, also
einfach auch mal das, ruhig bleiben.
Du bist da genau auf meiner Länge. Entspannt bleiben. Es ist garantiert jetzt nicht, heute sind garantiert nicht die NIS-2-Kontrolleure unterwegs und verhängen Bußgelder. Ganz entspannt bleiben. Sicherlich
dafür gibt es auch nicht genug Personal.
Das Meldeportal, dass du dich überhaupt als NIS 2, also musst dich ja, wenn du unter NIS 2 fällst, musst du dich registrieren. Das Registrierungsportal geht Januar online. Aber du musst vorbereitet sein. Und ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt getroffen, den du, glaube ich, sogar pauschal über alles drüber stülpen kannst. Du musst wieder dahin, dir deine eigene Meinung zu bilden und für dich selbst klar zu machen, trifft das für mich zu und trifft das nicht zu. Du musst für dich und dein Unternehmen Zeit investieren, das selbst zu bewerten. oder die Informationen, die du hast, auf dieser Basis eine Bewertung treffen zu können oder musst dir Support holen. Du kannst nicht erwarten, dass durch soziale Medien und durch Schlagzahlen und durch irgendwelche Posts und durch irgendwelche Dinge du Entscheidungen abgenommen kriegst, weil da drin steht, was du zu tun und zu lassen hast. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ding, was du angesprochen hast. Man muss das wieder selbst machen. Oder man muss das für sich selbst und für sein Unternehmen. Du kannst halt nichts pauschalisieren. Ich meine, wir diskutieren darüber oder philosophieren regelmäßig liebend gerne, wie ich eine Norm auslege, ob ich ein Risikomanagement so mache, ob ich so mache. Wir haben Podcasts dieses Jahr gehalten und wir haben dieses Jahr Vorträge gehalten über unser Zweitlieblingsthema digitale Managementsysteme und digitale QM-Systeme. Und wir sagen selbst da, es passt nicht jedes System auf jedes Unternehmen. Und ein Unternehmen muss sich Gedanken machen, was es für ein System implementieren will, wo es hin will. Ja, wir können gleich noch über das KI-Thema auch noch reden. Und natürlich muss ich bei diesen ganzen rechtlichen Vorgaben auch immer sehen, wo will ich hin, was betrifft mich. Und hier ist wichtig, was muss ich? Ja, also klassisch falle ich unter das NIS 2. Oder aber auch, was kann ich? Ich muss zwar nicht, aber ich finde es cool, dass es da einen Leitfaden gibt oder ein Gesetz gibt, eine Orientierung gibt, eine, nenn's wie du es willst, wegen mir auch eine 27076, irgend so eine Norm, irgendwas, woran ich mich orientiere und ich für mein Unternehmen, meine Cybersecurity, meine Organisationsstruktur verbessere an einem standardisierten Leitfaden, aber ich bin nicht dazu regulatorisch oder gesetzlich gezwungen. Und das muss man klammern. Viele Leute sagen, ja, NIS 2, das ist das Beste und das brauchst du und endlich ist da Klarheit drin und endlich gibt's klare Regeln für Unternehmen und das muss, ich werde doch wohl als mein Chef und als Geschäftsführer und als Inhaber einer Firma für mich noch entscheiden dürfen, wenn ich nicht unter die Regulatorik falle, ob ich das will oder nicht. Wenn ich muss, ist klar, muss, Haken dran, DSGVO, mein Haken dran, muss ich, fertig. Aber wenn ich will doch wenigstens in meiner Entscheidung frei sein, wenn ich nicht drunter falle, ob ich mich daran drum kümmern darf oder nicht und nicht von den sozialen Medien oder von irgendwelchen Input vorgespielt bekomme. Das ist jetzt erstmal für alle gut und das sollten jede machen und selbst wenn er nicht, dann, das finde ich, ist der falsche Weg. Ja.
Finde ich, ist eine sehr gute Richtung. Ich würde sogar noch ein bisschen anders auslegen, dass ich sage, es ist nicht nur eine Unterscheidung zwischen müssen und können, sondern für mich ist es eher müssen und wollen. Ja. Weil, was genau. Ich auch oft sehe, man kann sehr vieles. Man kann sich sehr vieles zertifizieren lassen. Man kann sehr viele Zertifikate kaufen für die unterschiedlichsten Sachen. Die Frage, die man sich stellen muss, finde ich, ist halt, will ich das? Und was bringt mir das? Weil du hast eben schon im Nebensatz gesagt, es gibt die Sachen, die brauchen wir als Eintrittskarte für den Markt, gewisse Zertifizierungen, um was verkaufen zu können. Will ich ein Medizinprodukt verkaufen? Ich komme an der 13485 nicht vorbei. Das ist eine Eintrittskarte, das ist ein Compliance-Muss. So, Punkt. Genau. Brauchen wir nicht diskutieren, müssen wir gucken, wie wir es erfüllen. So, aber dann gibt es eine Menge Zusatzsachen. So, und dann ist halt auch die Frage, wofür brauche ich das? Wofür brauche ich zum Beispiel eine Cybersecurity-Zertifizierung und brauche ich das Zertifikat an der Wand? Oder reicht es mir vielleicht zu sagen, ich kaufe mir die und das ist für mich eine Orientierung und ich kann meinem Kunden sagen, wir orientieren uns daran. Wir haben jetzt vielleicht nicht das offizielle Zertifikat an der Wand, aber das ist das, woran wir uns ausrichten und damit sind wir schon mal ein gutes Stück besser als der Durchschnitt unserer Konkurrenten vielleicht. Und am Ende ist es dann wirklich ein, was ist der Sinn hinten dran? Also Zertifikate sammeln kann es nicht sein, weil die kosten einfach nur eine Menge Geld. Ja. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich die Sachen immer so perfekt umsetze. Sondern für mich ist immer wichtig, gerade wenn es um Unternehmen geht, weil das kostet alles Geld. Was will ich damit erreichen? Und was soll denn danach besser sein? Das ist auch so ein bisschen für mich die Frage, die sich beim gesamten KI-Thema stellt. Wo ich auch in Social Media beobachtet habe einfach. Ich meine, ich nutze selber die unterschiedlichsten Systeme und Programme und ich spiele sehr gerne damit rum und wir machen auch schon viel damit. Und ich sehe das auch schon bei Kunden. Aber für mich ist immer die Kernfrage, was soll denn danach besser sein? Und das ist egal, ob es Digitalisierung ist, ob es KI-Systeme sind, was will ich damit erreichen, was soll besser werden? Weil bei Digitalisierung, das haben wir uns im Vortrag auch gesagt, wenn ich einfach nur irgendwas digitalisiere und habe Mistprozesse, dann ist es danach auch nicht besser, sondern ich habe einen Umweg digitalisiert, der nichts einfacher macht. Wenn ich KI einsetze nur für den Spaß, dann mache ich halt irgendwas mit KI, aber halt nichts Produktives. Und so zu hinterfragen einfach diese Sache, und das hast du auch schön gesagt, warum braucht man das? Wo wollen wir damit hin? Was ist der Mehrwert davon? dieses Hinterfragen. Ich finde, das muss viel mehr stattfinden, weil man wird so zugeschwemmt über Social Media, über die verschiedensten Sachen, von allem mit Druck und sollte, könnte, müsste vielleicht. Man muss da wirklich aussortieren und für sich eine gerade Linie ziehen. Was muss ich?
Genau.
Was ist der Bonus, den ich von was ich extra habe, mache? Ja. Also was bringt mir was? Und was hält mich vielleicht einfach nur von meinem Alltagsgeschäft ab?
Und was ist das wieder?
Diese Differenzierung muss man machen.
Ja, und was ist das wieder? Gelebtes Risikomanagement. Wenn, je nachdem, was ich für eine Firma habe, muss ich als Chef, also machen wir Informationssicherheit und sagen wir mal, ich werde doch wohl als mündiger Chef, und das setze ich jedem Chef voraus, dass er das und Streben hat, sein Unternehmen nicht an die Wand zu klatschen und mündig ist und will damit Geld verdienen. Das ist das, was am Ende Unternehmen machen soll, wirtschaftlich sein. Ich muss doch für mich klar machen, welche Risiken habe ich in meinem unternehmerischen Umfeld und wie gehe ich damit um? Und zwar, wie gehe ich damit um? Ganz pauschal reduzieren oder akzeptieren. So, und dann brauche ich nur noch jemanden in meinem Umfeld. Das ist das, was ich brauche. Ich muss selbst informiert sein und für andere muss ich mir Spezialisten holen und muss mir Leute holen, die sich damit auskennen. Ich kann als Chef nicht einen Deep Dive in Informationssecurity machen. Ich kann keinen Deep Dive machen in welche Switche, mit welcher Software ich was monitore, wie ich was brauche, welche Norm ich am besten brauche, wie ich das. Aber ich muss so eine grobe Vorstellung haben, wie tickt mein Unternehmen, was passiert, wenn ich den Stecker ziehe, wenn ich das rausziehe, wenn die Daten auf einen Markt wechseln, wenn ich den Server abstelle und was habe ich für ein Risiko, wenn die Daten, die da auf meinem Server liegen oder in meiner Cloud liegen, A, wechseln oder B, nicht nur weg, sondern ein anderer hat. Und das sind so Fragen, das hat sich, glaube ich, dieses Jahr wieder noch mehr verstärkt rauskristallisiert. Mit so Themen muss man sich als Geschäftsführung auseinandersetzen dürfen. Das ist das Unternehmen. Das Unternehmen ist nicht mehr nur die Maschinen, die in der Halle stehen, wo ich sage, wenn ich da keine Wartung dran mache, nudel ich die Böcke runter und irgendwann sind sie Schrott, also mache ich eine Wartung an der Kiste, sondern ein Unternehmen besteht inzwischen zum großen, großen Teil aus IT-Infrastruktur mit den entsprechenden Risiken, die dranhängen. Das heißt, ich muss wissen, wo liegen meine Daten, ich muss wissen, wie kritisch sind die Daten, was passiert, wenn sie in schlechte Hände kommen. Und wenn ich mir diesen Risiken bewusst bin als Geschäft, dann kann ich mir einen holen und kann sagen, ja, pass mal auf, ich habe da Daten in der Cloud. Das sind theoretisch Konstruktionszeichnungen von Prototypen. Das ist jetzt so eine Nextcloud, die habe ich da mal so auf die NAS gelegt und habe mal an meiner Fritzbox 3 Ports aufgemacht, damit ich von außen auf die Sache draufkomme. Und dann kann ich anfangen und dann kann ich in die Details reingehen. Aber ich muss mir doch als Chef erstmal meinen Risiken bewusst sein können und muss mir darüber Gedanken machen. Und diese Verantwortung gehört in die oberste Leitung rein. Ganz, ganz klar.
Ja, so sehe ich das. Ja, sehe ich aber genauso. Die großen Themen, mit denen muss man sich nicht bis ins Detail auskennen. Nein. Man muss aber zumindest sich die Mühe machen, reinzugucken, inwiefern das die Arbeit, die man täglich leistet, verändern wird. Weil ich nehme jetzt wieder mal das KI-Beispiel. Ich bin der Meinung, KI wird auch unseren Beruf nachhaltig verändern und das tut es auch schon. Weil wir nutzen es jeden Tag. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich habe nicht die Angst, dass KI uns alle Arbeit wegnimmt und uns arbeitslos macht. Sondern ich bin halt der Meinung, nicht KI nimmt uns die Arbeit weg, sondern Menschen, die mit KI umgehen können.
Ja.
Und weil es ein Beschleuniger ist, ein Unterstützer und ich sehe das ja in meiner alltäglichen Arbeit immer wieder und es ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel über unsere Academy auch eine Schulung inzwischen dazu haben, wie KI zum Beispiel Qualitätsmanagement verändert, dass es einfach ein Thema ist, an dem muss man dranbleiben, man muss sich das angucken und man muss sich bewusst sein, es verändert etwas. Wie im Detail, das muss man dann gucken, ob man diese Kompetenz selber im Unternehmen hat oder aufbaut oder ob man sich dafür dann externe Unterstützung holt und sagt, ich möchte das jetzt beschleunigen, ich brauche da mal eine Einschätzung.
Ja.
Da gibt es dann ja viele Optionen, aber zumindest zu sagen, hey, das Thema, das habe ich auf dem Schirm und ich weiß, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise damit befassen muss. Ja. Das ist das Wichtige für mich.
Damit mache ich den Bogen, ganz kurz, damit mache ich den Bogen, dass wir das regulatorische Thema mal zukriegen. Ich meine, die KI-Verordnung ist ja auch gekommen. Wir haben ja eben schon gesagt, das NIS 2, KI-Verordnung, Cyber Resilience Act, DORA, Norm Ender 9000. Also du kriegst ja als Unternehmer, der nicht wenig informiert ist, der nur so am Rand mitkriegt oder als Unternehmer, der sich durch LinkedIn scrollt. Will ich mal konkret. Hast du ja das Gefühl, dass du als Unternehmen mit Regulierung dieses Jahr und generell so zugearbeitet wirst, dass du ja überhaupt keine Luft mehr hast, was zu arbeiten und was zu tun, weil ja ein Regulierer nach der anderen mit irgendeinem anderen Witz um irgendeinem anderen Kram um die Ecke kommt und der Meinung, du müsstest dich jetzt hier doch auch noch drum kümmern, dann musst du dich da noch drum kümmern, E-Rechnung, dann hast du das noch, dann hast du Zugfähre, dann hast du die GOBD noch, dann kommt der noch um die Ecke. Wo willst du denn da noch irgendwas arbeiten? Und dann, dass dann irgendwann einer sagt, ja, alles klar, hier, weißt du was, ich bin raus, ja. Und das ist das Thema. Und da musst du halt einfach aufpassen, für dich klar werden, tiefenentspannt, was betrifft mich, was betrifft mich nicht, was es soll und was es muss, was es soll und was es kann. Und dann bist du safe. Und dann ist beim, jetzt mache ich den Bogen rüber, dass man aus der Regulatorik rauskommt. Das ist ja bei dieser KI-Verordnung das Gleiche. Da wurde ja auch dieses, oder wird ja auch immer noch relativ viel propagiert, dass du jetzt einen AI-Beauftragten im Unternehmen brauchst. Ich weiß nicht, wie viele Posts ich dieses Jahr darüber gelesen habe, dass jetzt ein KI-Beauftragter oder ein AI-Officer im Unternehmen positioniert werden muss, der ähnlich und parallel zum Datenschutzbeauftragten, zum QMB, zur ASIFA, also zum oder Brandschutz, jetzt auch noch ein AI-Officer draufkommt. Ja, das ist doch klar, dass da manche Unternehmer und manche sagen, wo geht's denn hin? Ja, weil sie eben sowas aus den Medien catchen. Und es ist ja mitnichten so, ja.
Ja, ich meine, gerade der AI-Act ist halt hauptsächlich ja nur für Hochrisiko. Und klar, auch da gibt es dann Verbindungen, dass du Risikomanagement machen musst, dass du dich damit beschäftigen musst. Aber auch das würde ich mal behaupten, ist ein sehr, sehr kleiner Teil der Unternehmen, die da überhaupt viel machen müssen. Dass Unternehmen sich mit dem Thema KI auseinandersetzen sollten, dass auch jedes Unternehmen, was nicht betroffen ist, eine KI-Policy haben sollte aus Datenschutzgründen, aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und dass man einfach weiß, was im Unternehmen abgeht und wo personenbezogene Daten hingehen. Das stellt sich für mich außer Frage. Aber das sind Alltagssachen, die einfach zu machen sind und tatsächlich das Unternehmen, die richtig krass da Energie reinstecken müssen, das sind nur sehr wenige.
Genau.
Und selbst da hält sich das teilweise auch schon im Rahmen. Und ich denke auch, Panik hilft dir niemandem. Es ist wirklich so das Ding, du musst gucken, betrifft's mich? Wenn ja, wie weit? Und manchmal denke ich mir so ein bisschen, so aus der Fehlersuche kennt man so diese 5-Why-Methode, ne? Dass du einfach nur fragst, warum? Und hier finde ich, ist es genauso. Betrifft mich das? Warum?
Ja.
Was muss ich dafür tun? Ja. Warum muss ich das tun? Und einfach immer wieder warum fragen. Ich finde, dieses warum fragen muss man nicht nur gegenüber sich selber machen, sondern auch gegenüber den Auditoren. Wenn die sagen, warum trennen Sie Risiken und Chancen bitte in zwei Tabellen? Ja, warum? Weil die neue Norm kommt. Warum? Kommt doch noch gar nicht.
Und jetzt,
Und wo kommt sie denn? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man auch gegenüber diesem äußeren Druck, der dann durch Social Media kommt, durch Forderungen vielleicht von Auditoren oder durch Empfehlungen, die ja zuhauf kommen, gute Empfehlungen, sage ich mal, dass man da auch mal wirklich fragt, warum? Warum muss ich das? Und das ist ja etwas, was wir ja jedes Mal propagieren. Aber mal nachfragen, warum? Wieso muss ich das denn umsetzen? Wo steht das denn? Ist das denn wirklich genauso? Betrifft mich das denn wirklich? Und diese Sachen einmal wirklich auch zu hinterfragen und damit wirklich auch so die Relevanz abzuschätzen für einen, weil da bleibt am Ende gar nicht mehr so viel übrig, was man machen muss. Also, das will ich jetzt nicht zu laut sagen. Wir haben in Deutschland genug, was wir erfüllen müssen und was uns betrifft. Ich brauche nicht noch mehr. Aber an den neuen Sachen, also man kann das für ein kleineres Unternehmen meistens schon ganz gut runterkondensieren und ist auf der sicheren Seite.
Ja, gerade KI-Verordnung.
Egal, ob es,
KI. Wenn du halt einfach anfängst und sagst, KI ist eine Software und wenn du sagst, KI ist nichts anderes wie eine Software as a Service, du hast irgendwo eine Cloud, da hast einen Account, da schmeißt du Daten rein, die nutzt du. Klassisch Software as a Service. Und dann bist du noch ich hatte das jetzt die Tage auch in einem anderen Podcast beziehungsweise in einem anderen Gespräch drinne mit, jetzt ist ja die KI-Verordnung da, jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Seit 2018 gibt's die Datenschutzgrundverordnung, seit 2018 musst du dir Gedanken machen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. ja, sehr wahrscheinlich wirst du personenbezogene Daten in irgendeine KI reinwerfen, also trifft dich das Ding schon seit 2018, also quasi schon am ersten Tag. Du musst wissen, welches System, du musst die Rechtmäßigkeit haben, du musst die Zweckbindung haben, du musst klar sein, ob du einen Vertrag mit denen gebunden hast. Also all diesen Völlefanz, sorry, dürfen wir mal sagen zum Jahresende, all diesen Kram, den hast du sowieso, was du eben auch schon gesagt hast, mit Regulatorik. In dem Moment, wo du einfach für dich das Mindset setzt, dass KI keine Wundertüte ist, sondern KI ist eine Software und in eine Software schmeißt du Daten rein, bist du beim Geheimnisschutzgesetz, bist beim GmbH-Gesetz, bist bei deiner Klassifizierung, Normativklassifizierung von Informationen, öffentlich vertraulich, streng vertraulich geheim, was da, also das sind eh Gedanken, die du dir sowieso machen musst, weil du Daten und Informationen einfach in eine Software reinwirfst, das hat mit dem AI-Act jetzt relativ wenig zu tun. Was der AI-Act jetzt einfach nur nochmal sagt, ist, das ist, glaube ich, seit Februar diesen Jahres, korrigiere mich gerne, ist, dass halt es, ich drücke mich mal sanft aus, dass es sinnvoll wäre, wenn Menschen, die mit dieser Software arbeiten, auch entsprechend wissen, was sie tun. Das ist nichts anderes, wenn wir normativ unterwegs sind. Das ist nichts anderes wie eine Richtlinie, wo wir reinschreiben, die Software dürfen wir haben, die Software dürfen wir nicht haben. Bitte, das dürfen wir reintun. Bitte, es ist verboten, personenbezogene Daten reinzutun. Und schmeißt bitte auf gar keinen Fall wichtige Unternehmensassets der Stufe Vertraulichkeit oder streng vertraulich in das Ding rein, weil das sind vielleicht Konstruktionszeichnungen oder wichtige Verträge. Und dann hast du, dann ist da jetzt erstmal nach dem aktuellen Stand von dem Gesetz, das wird ja mehr Stufen, dann ist für dieses Jahr eigentlich, hast du alles getan, was du da musst, ein Eckchen dran. Alles andere ist sowieso klassisch Unternehmertum.
Ja, im Endeffekt, ich denke mir halt auch, wenn man so drauf guckt, gerade, was weiß ich, mit dem AI-Act, dass man jetzt ein Risikomanagement dafür machen muss, steht dann drin, dass du ein Risikomanagementsystem einführen musst, wo ich mir denke, ja, wenn du ein ordentliches Unternehmen hast und in so einem Hochrisikobereich unterwegs bist, du hast das Risikomanagementsystem ja schon. Und wie du gesagt hast, ich bedenke da nur die Risiken für ein neues System, für einen weiteren Baustein, den ich habe. Das heißt, das System, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, ich muss das jetzt erst von Grund auf aufbauen, dann hat mir sowieso schon was gefehlt.
Dann hast du ein generelles Problem.
Dann hast du ein generelles Problem. Und viele Sachen bauen ja aufeinander auf. Und da sehe ich vielleicht dann so ein bisschen das Problem, dass in den letzten Jahren dann natürlich sehr viel dazugekommen ist. Und ich eher das Gefühl habe, dass die Unternehmen teilweise noch, oder was heißt das Gefühl habe, ich sehe es leider auch sehr oft, dass die Unternehmen noch gar nicht die Sachen implementiert haben, die letztes Jahr schon passiert sind. Und dass da noch ein bisschen Luft ist, gerade was Thema Datenintegrität angeht, gerade was Thema Cybersecurity angeht. Ich habe das Gefühl, da ist noch einiges Luft nach oben, gerade bei kleineren Unternehmen.
Ja, aber das, also da bin ich dabei, das gibt bei einigen noch Luft nach oben, aber auch da hast du am Ende dein unternehmerisches Risiko. Wenn ein Chef im Unternehmen sagt, ist mir alles Wumpe, Unternehmensrichtlinie ist vierstellige Passwörter und nur Zahlen, weil sonst wird es zu kompliziert, dann kann ich mir es nicht behalten, dann rollen sich bei mir alle Nägel hoch und wieder runter, aber am Ende, der fürs Unternehmen verantwortlich ist, der kassiert das Bußgeld, der steht halt dumm da, wenn der Kram weg ist, er wird über die Sachen informiert, praktisches Risikomanagement, man informiert ihn einmal, in welches Risiko er reingeht und wenn er sagt, das ist mir vollkommen egal, ich will, dass ich vierstellige Passwörter habe, nur mit Zahlen und am besten machen wir die Personalnummer, dann kann ich nämlich auch mal für den Günther mal eben schnell ins E-Mail-Programm reingucken, wenn er im Urlaub ist, weil dann habe ich es einfacher, dann trifft das der Chef, das Unternehmen die Entscheidung. Das ist so hart und so bitter, wie es am Ende vom Tag für Berater dann klingen mag. Wir beraten, wir geben Anstöße, wir sagen, was man besser machen könnte, wir nehmen an die Hand. Ich bin zum Beispiel der Meinung, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass ich sage, theoretisch müsste jedes Unternehmen zumindest in Grundzügen sich an der 9001 orientieren, dass sie eine Struktur dran haben. Jedes Unternehmen braucht ein Organigramm, jedes Unternehmen braucht Rechte und Rollen, jedes Unternehmen muss klar sein, an welcher Position ein Mitarbeiter steht, jedes Unternehmen muss eine Stellenbeschreibung, sprich Aufgabenbeschreibung haben, jedes Unternehmen sollte sich einmal im Jahr mal für so ein Review Gedanken machen, ob genau die Punkte in der 9001 drin sein müssen, ist ein anderes Thema. Einmal im Jahr sollten Prozesse definiert sein. Ich muss klar haben, was reingeht, was rausgeht. Ich muss gucken, wie zufrieden meine Kunden sind. Also alles das sind eigentlich urunternehmerische Dinge, die eigentlich in Unternehmen drin sein sollten. Ich sollte mir Gedanken machen, welche Lieferanten arbeite ich zusammen. Da mache ich den Bogen rüber in die Datenschutzgrundverordnung, sag Lieferanten und Dienste. Also das sind Basics und Urdinge, die eigentlich jeder verinnerlicht haben müsste oder reinbringen muss.
Ja, ich meine, wir haben das ja beim Risikomanagement auch schon mal, glaube ich, relativ breit getreten, dass es so ein bisschen ureigenes Unternehmensinteresse ist. Und ich denke, die meisten erfolgreichen Unternehmen, die machen das ja auch alles in dieser Art und Weise irgendwie. Es heißt halt nur anders. Und deswegen, ich bin mir auch sicher, die meisten Unternehmen erfüllen ja die Grundzüge der 9001, weil im Endeffekt die Anforderungen sind ja relativ niedrig. Das ist ja eine Kleinigkeit. Und von daher, ja, also ich glaube schon, es macht Sinn, sich an den Sachen zu orientieren. Mhm. Und man muss halt ein bisschen damit nach vorne gucken, dass man gewisse Grundsachen erfüllt. Aber wie du sagst, es ist unternehmerisches Risiko. Das muss jeder Geschäftsführer oder Geschäftsführerin für sich entscheiden, worauf er oder sie den Schwerpunkt legt. Und ja, ich denke aber gerade im aktuellen Zeitalter ist es auch gar nicht mehr so schwer, die Basics richtig zu kriegen, weil es eine Menge Anleitungen gibt. Und wir hatten vorher schon mal über das BSI gesprochen. Da gibt es so viele Ressourcen umsonst. Die machen tatsächlich, finde ich, auch eine ganz gute Werbung auf LinkedIn und so, was die Postings angeht, zu Sicherheitsthemen und so. Ich finde, man muss sich halt gute Quellen suchen.
Genau.
Man muss sich halt nicht von dem Wahnsinn drumherum wahnsinnig machen lassen. Und dann kannst du da auch gute Entscheidungen treffen. Ja. Und das ist ja etwas, was wir ja auch für die Unternehmen hier machen und für unsere eigenen, wo wir sagen, hey, was ist für uns wichtig und wo legen wir die Schwerpunkte und versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen zu tun. Und das ist ja zum Glück bisher sehr erfolgreich. Aber ja, ich denke, man muss einfach gucken, dass man weiter schwimmt, sonst wird man abgetrieben.
Ja.
Die Augen mit offenen Augen nach vorne.
Ja, ja.
Und
ja,
dann kriegt man das auch alles hin. Also ich bin da durchaus hoffnungsvoll und optimistisch.
Ich auch. Aber das passt ganz gut. Schöne Überleitung. Chancen für 2026. Ziele. Ich wollte schon sagen, Chancen und Risiken. Aber Chancen und Ziele 2026. Siehst du irgendwas kannst du jetzt schon was absehen, was nächstes Jahr, ich glaube, normativ ist echt schwer, was zu catchen. Da haben wir jetzt ziemlich gut drüber gesprochen. Das wird uns, glaube ich, fast alles im nächsten Jahr noch beschäftigen. Ich glaube, gerade ein S2.
9001, 13485 wird ja angeguckt. Dann GMP steht uns nächstes Jahr auf jeden Fall die eine oder andere Veränderung vor. Ja, natürlich jetzt der Angleich von der FDA zur Medizinprodukte-Norm, also 13485. Also es sind schon noch ein paar Sachen in der Mache. Es kommen noch ein paar Sachen.
War da nicht, dass die 13485, wollten sie die Finger von lassen?
Naja, die haben ja diese, wie heißt, Quality Management System Regulation, dass die sich annähern. Also die Amerikaner werden nicht die 13485 adaptieren, aber sie haben ihre eigenen Bestimmungen, die sie haben, zu Medizinprodukten in die Richtung angepasst, dass es ein bisschen besser zusammenpasst. Sie haben das ein bisschen harmonisiert. Also es sind immer noch getrennte Sachen. Bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage.
Nee, alles gut.
Aber es geht jetzt ein bisschen näher aneinander ran, sage ich mal. Es ist ein bisschen vergleichbarer. Sie haben beide immer noch ihre Spezialitäten. Und ich glaube, wir werden leider nicht mehr erleben, dass diese Regularien komplett deckungsgleich sind. Das ist jetzt nicht der Fall und das wird auch nicht der Fall
werden. Verdienen. Wir verdienen ja Geld mit Beratung, also am Ende vom Tag.
Insofern, ja. Also ich glaube, wenn ich aber so ins nächste Jahr gucke, wir haben die ganzen Normen, Regularien. Ich meine, das verändert sich immer. Das ist keine Besonderheit des nächsten neuen Jahres.
Ja.
Aber wenn ich mal so ein bisschen in die Glaskugel gucke, würde ich sagen, dass es für mich so zwei Themen sind. Das eine ist so natürlich das KI-Thema, weil für mich, wir sehen jetzt schon sehr viele sinnvolle Anwendungen, weil ich habe ja vorher gesagt, man muss sich überlegen, was soll besser werden, was ist sinnvoll, und ich glaube, dass das halt jetzt langsam aus der Experimentierphase rauskommt, viel mehr in die Produktivphase.
Ja.
Das haben wir jetzt schon, aber ich glaube, das wird im nächsten Jahr noch entscheidender, dass man geguckt wird, was kann ich damit wirklich machen und was ist Spielerei. Und ich glaube, dass im selben Zug Digitalisierung weiter zunehmen muss tatsächlich, nicht nur sollte, sondern zunehmen muss, einfach um effizienter zu werden, um einfach, sage ich mal, Digitalisierung nicht nur aus Praxisgründen, sondern als strategische Entscheidung zu machen, weil ich sage, ich will ein bisschen effizienter werden, ich will Sachen mehr standardisieren, ich will automatisieren, um mehr manuelle Sachen und Fehler einfach auszubügeln. Ich meine, das ist ja das, wo wir immer wieder drauf rumreiten, aber ich glaube, dass Digitalisierung zum absoluten Wettbewerbsvorteil wird aus Kostendruckgründen. Also Automatisierung und Digitalisierung auch im Qualitätsmanagement werden, um Zeit zu sparen und Kosten zu sparen, meiner Meinung nach eher eine Notwendigkeit für das nächste Jahr. Und auch, denke ich, wie man dann andere Themen integriert, sei das so ESG-Themen etc., wo ja auch die Regularien von der EU immer strenger werden und auch trotzdem immer noch Bestand haben, auch wenn viel drüber diskutiert wird. Und ich glaube, das alles so zusammenzuführen, integrierte Managementsysteme zu haben, da wird Digitalisierung mit und ohne KI, ich denke mehr mit, einfach ein Thema sein. Also ich glaube, das ist einfach aus Pflicht und aus Müssen heraus dann schon fast aus Notwendigkeit, aus Konkurrenzfähigkeit.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist nur ein Blick in die Glaskugel. Und ich denke, es wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Weiterentwicklung, weil Unternehmen davon profitieren.
Ja, habe ich einen wahrscheinlich ähnlichen Blick fürs nächste Jahr oder für den Ausblick. Ich glaube, also A, glaube ich, dass wir vielleicht schon nächstes Jahr eine Regulierung beziehungsweise eine Konsolidierung bei den KIs sehen. Das ist im Moment ein absolut defizitäres Geschäft für alle KI-Anbieter. Da wird so viel Geld verbrannt. Ich hätte gern, ich glaube, gib mir 10 Minuten das Geld, was die aktuell verbrennen, und ich setze mich zur Ruhe und die Sache ist erledigt. Ich glaube, eine Minute reicht locker. Je nachdem, welches KI-System wir haben. Also reden wir vielleicht sogar über das. Egal. Aber da wird im Moment so viel Kohle verprasst. Und das wird sich konsolidieren. Also da wird sich was tun. Und zwar glaube ich, dass wir differenzierte KI-Modelle kriegen werden, die unterschiedlich viel können. Und je nachdem, was du haben willst, wird eine KI Geld kosten. Das Bewusstsein muss da sein. KI kostet Geld. Oder Daten. Kostenlose Accounts. Also nichts im Leben ist kostenlos. Darüber, glaube ich, müssen wir uns nicht mehr drüber anhalten.
Du bezahlst das ist einfach so. Mit deinem Geldbeutel oder mit deinen Daten?
Entweder zahlst du mit dem Geldbeutel oder mit dem Daten. Manchmal zahlst du auch beides gleichzeitig, aber das ist ein anderes Thema. Aber das wird sich regulieren. Und dann glaube ich, wir haben hier einen QM-Podcast für uns QMler. Ich hab die Tage jetzt echt auch darüber gerade auch wieder, habe ich eben schon erzählt, einen Vortrag gehalten beziehungsweise so einen Webcast gemacht. Ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind, jetzt so langsam endgültig vorbei sind. Und jeder, der das aktuell jetzt so noch hat, sollte mal sich für 2026 den Ruck geben. Es wird nicht akut sofort passieren, aber es wird schleichend passieren. Jeder, der jetzt noch, ich fange anders an, QM-Systeme müssen maschinenlesbar werden. Jeder, der jetzt noch Sachen in eingescannten PDFs hat, jeder, der jetzt noch Leitsordner hat, jeder, der jetzt noch so ein Kram hat, jeder, der jetzt noch einen Fokus darauf legt, dass seine QM-Dokumentation in der Word im Copyright Identity auf der linken Seite ein bisschen mehr rechts anfängt, damit, wenn du das Papier gelocht hast, du im Ordner noch vernünftig blättern und lesen kannst. Jeder, der jetzt noch einen großen Wert auf exakt die Schriftfarbe, exakt den Schrifttyp in Überschriften und Corporate Design und der sowas legt, wird abgehängt werden von der Realität, weil der Fokus wird darauf liegen, QM-Systeme und generell Informationen müssen maschinenlesbar sein. Es muss klar sein, ich meine, du kannst über ein Word kannst du eine Texterkennung drüber laufen lassen. Du kannst theoretisch über ein PDF, wenn es vernünftig eingescannt oder als PDF gedruckt wurde direkt und hatten den Drucker, kannst du vielleicht ein OCR drüber laufen lassen. Das ist aber alles fehlerbehaftet. Am Ende vom Tag zählt nur eins. Du musst die Informationen als Information zur Verfügung stellen und der Style rückt definitiv in den Hintergrund. Das wird kommen. Ja. Das sehe ich immer mehr. Und da habe ich auch gestern ganz kurz nur, da habe ich auch gestern gesagt, wenn jemand heute zu mir sagt, als QMler, wo gucke ich denn mal, wenn ich jetzt Langeweile habe und will mal irgendwas tun, irgendwas machen, guckt euch Markdown an, guckt euch HTML an. Das sind so für mich die Dinge, die Texte wirklich maschinenlesbar machen. Jede Seite fängt mit einer H1-Überschrift an. Ich habe Überschriften richtig. Ich sehe heute noch Word-Dokumente und Sachen, wo Kunden Überschriften nicht als Überschriften deklariert haben, sondern einfach als Textelement, Schriftgröße 28, dunkelblau in Fett und einfach schon gar nicht die Überschrift selbst in Word nicht als Überschriften durchgetickert haben. Und das wird, wenn das maschinenlesbar werden soll, woher soll eine, eine maschinenlesbare, ein LLM, wenn das einen Text indizieren soll, woher soll es wissen, was eine Überschrift ist oder nicht, wenn ich es nicht dem einmal in dem Dokument schon sage. Und das wird nicht erkennen, dass Schriftgröße 26 eine H1 ist oder irgend sowas. Also diese Sachen, dass Texte maschinenlesbar sind, das ist mein Thema für 2026. Vielleicht bin ich ein bisschen früh mit der Prognose, aber glaubt mir, das wird Thema sein und wird Thema werden.
Das glaube ich auch. Also ich bin der Meinung, es muss absolut alles so sein, dass es von der Maschine lesbar ist. Das heißt, dass du es zumindest copy-pasten kannst digital.
Ja.
Ob das jetzt tatsächlich Markdown oder andere Formate hat, da bin ich mir gar nicht so sicher. Weil ich glaube, künftig mit der aktuellen KI-Entwicklung wird es so sein, dass du brauchst Futter. Und dieses Futter musst du da reinkriegen. Und das nur in irgendeiner digitalen Variante.
Genau.
Ob da jetzt alles als Überschrift gemacht ist, ist, glaube ich, gar nicht immer notwendig. Das macht die KI für dich, die fasst das für dich zusammen. Die große Herausforderung daran ist, zu gucken, dass das, was rauskommt, halt noch sinnvoll ist.
Genau.
Und da zu gucken, dass da keine Halluzinationen alles drin sind. Und aber auch dort werden die Systeme besser. Und ich glaube auch, dass, wie du sagst, dass es so eine Konsolidierung geben wird, weil es gibt momentan sehr viele Anbieter. Es ist sehr stark fragmentiert. Sehr viele Anbieter, die versuchen so, die Allzweckwaffen zu bauen. Ich glaube auch, dass es oft auch bei vielen Anbietern nur mit Spezialisierungen funktionieren kann. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch eine Allzweckwaffe im Programm hat, sondern verschiedene vielleicht nutzt. Und ich bin auch mal gespannt, wo das nächstes Jahr hingeht, weil ich sehe, es ist eine große Konkurrenz. Und wie du gesagt hast, es wird eine Menge Geld reingepumpt. Ich meine, es ist ja auch in der Finanzwelt gerade eine Riesendiskussion über eine mögliche KI-Blase, weil wir sagen, die KI Anbieter sagen, kauft Chips, wir brauchen mehr Chips. Die KI-Chip-Hersteller sagen, wir brauchen mehr KI, investiert in KI. Und es ist interessante Zeiten, aber ich glaube nicht, dass dieses Thema wie eine Blase platzen wird, sondern eher dieses Thema wird sich konsolidieren und wird sich in eine Richtung weiterentwickeln. Es werden nur wahrscheinlich weniger Marktteilnehmer sein und diese wenigen Marktteilnehmer werden auch ihr Geld zurückhaben wollen. Und deswegen weiß ich nicht, ob KI so günstig bleibt, wie es tatsächlich ist, zumindest in gewissen Ausbaustufen. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich so die Modelle entwickeln. Was bleibt gratis? Was kostet Geld? Wir sehen es ja jetzt schon, dass die neuesten Modelle teilweise bei vielen Anbietern nur in den Bezahlversionen drin sind. Und ich glaube, das werden spannende Zeiten und man muss darauf vorbereitet sein. Und schon mal digital irgendwie unterwegs zu sein mit seinen Inhalten, ist der einzig logische...
Brauchst du es maschinenlesbar? Genau das ist es, ja.
Dem stimme ich absolut zu. Und spätestens jetzt sollte man zumindest anfangen, seine Sachen entweder automatisch erkennen zu lassen oder abzutippen und elektronisch unterwegs zu sein. Weil sofern es irgendwie copy-pastebar ist, kannst du es auch für solche Systeme verwenden. Und der Rest ist für mich dann, entweder macht es die KI oder man macht es selber. Da gibt es verschiedene Varianten. Aber ich glaube auch, diese großen Wissenssammlungen, wie wir sie haben, also SharePoints, andere Daten, Gräber, wo sich alles ansammelt, das ist auch nicht die Zukunft, sondern so Wissen so aktuell zu halten mit der Unterstützung von KIs und auch permanent im Wandel zu halten, das ist, glaube ich, auch so diese typische Herausforderung.
Ja, wobei, wenn wir beim KI-Thema sind, in dem Moment, also ich bin schon Freund davon, firmeninternes Wissen zu sammeln, ist ja dein QM-System, ist ja Wissen, dass wir sagen, das brauchst du maschinenlesbar. Weil wenn du dann über eine API oder über irgendeine Schnittstelle dann der KI einen Zugriff auf das Ding gibst, dann hast du eine Chance, echt aus deinen Informationen einen Mehrwert zu ziehen und Halluzinationen zu reduzieren und wirklich Informationen auch aus deinem einen richtigen Mehrwert zu ziehen. Ja. Was nicht bedeutet,
also ich wollte nicht sagen, dass man diese Datensätze loswerden soll, sind eigentlich auf gar keinen Fall. Ja. Du musst sie aber besser sortieren, weil du kannst nicht mit alten Datenleichen arbeiten, wenn du so eine KI deine Sachen durchforsten lässt, weil dann findet die den alten Moos und dann weiß sie nicht, wollte der jetzt Version 3, Version 2, Version V4 final, Version V4 jetzt wirklich final oder Version 5 Draft haben.
Ja.
Da muss man Ordnung schaffen. Ich glaube, das gehört halt dazu, dann ein bisschen auszumisten, damit eben, wenn du solchen Systemen Zugriff auf dein Wissen, was absolut wichtig ist, lässt, dann müssen die auch wissen können, das ist richtig und das funktioniert, weil sonst bist du nicht besser als die KI, die halluziniert.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Trend, der kommen wird oder vielleicht schon da ist. Vielleicht, wenn ich sage, kommen wird, vielleicht bin ich zu langsam und er ist vielleicht schon längst da, nur nicht da, wo ich im Moment unterwegs bin, ist, du musst halt einfach, oder was man halt auch haben muss, wir haben eben von Software gesprochen, ganz kurz, da sind wir auch schon durch, ganz kurz, wir haben von Software gesprochen, wir haben davon gesprochen, dass es Software as a Service und Mietmodelle sind. Du wirst dazu hinkommen müssen, dass du Wissen an einer Stelle zentralisierst, digital zur Verfügung stellst und einem System Zugriff auf diesen Inhalt drauf gibst. Das ist was anderes, als wenn ich in einen bestehenden Account von der Software as a Service auf einen Schlag mein Wissen reinwerfe. Kündige ich den Account, mache ich den Account platt, ist mein Wissen weg und ich fange wieder bei Null an. Das heißt, ich muss irgendwo eine Stelle haben, wo ich mein Wissen zentralisiert sammle. QM-System, Wiki, Confluence, OrgaVision, können wir mit QMS. Können wir von oben nach unten, können wir den ganzen Kram runterrattern, wie es gibt. Du musst eine maschinenlesbare digitale Version haben von deinem Wissen und du gibst einem System, was du jederzeit relativ aufwandsarm austauschen kannst, Zugriff auf dem Ding. Oder Königsweg, und das glaube ich, ist auch ein Trend, der kommen wird, bin ich fest von überzeugt, du hast was Lokales bei dir liegen. Lokal bedeutet entweder bei dir oder auf einem von dir bereitgestellten Rechenzentrum Serverplatz. Also es muss, wenn ich sage, bei dir heißt es nicht unbedingt lokal im Serverraum, sondern auch da. Du wirst was Eigenes haben, was du trainierst und weil das Risiko und das Thema des Wissensverlustes, wenn du einen Account platt machst von irgendeinem LLM, was du dir genommen hast in irgendeinem Abo, das tut dir irgendwann mal so weh, das willst du nicht. Und das ist definitiv auch was, wenn du über die Spielphase hinweg bist, wie du es eben gesagt hast, und du deinen Mehrwert erkennst und du weißt, welche Probleme du damit löst, dann musst du konsequent und auch in einem sehr frühen Stadium den Weg gehen und brauchst eine Lösung, die nachhaltig ist. Wenn du ein halbes Jahr mit irgendeinem ChatGPT-Account spielst und sagst dann, oh, jetzt ist da zwar, jetzt habe ich da zwar das letzte interne Audit mitgemacht, die Management-Reviews alle geschrieben, den allen SOPs gegeben, aber ich habe mir überlegt, das gefällt mir jetzt doch wieder nicht. Du fängst halt einfach bei einem neuen Ding relativ bei Null an. Es gibt zwar Export- und Import-Funktionen, das kannst du aber alles in der Pfeife rauchen am Ende.
Ja, ich finde, du hast da was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, nämlich diese Austauschbarkeit von den Tools, dass du sagst, ich habe trotzdem noch mein eigenes Ding. Das würde ich auch so, absolut so machen und sage, darauf hat ein Tool Zugriff. Oder wenn ich mir gucke, diese ganzen Automatisierungsgeschichten über Tools wie N8N oder so, die ich selber hosten kann, die ich mir irgendwo holen kann, da kann ich die immer nur dazu schalten wie ein Baustein. Und dieser Baustein ist einfach nur ein Baustein, ein Zahnrädchen, was etwas verarbeitet. Genau. Und das kannst du austauschen. Und da sehe ich auch eher die Zukunft so ein bisschen drin, weil wir haben noch zu viel Wettbewerb da drin. Es passieren zu viele unterschiedliche Sachen. Und selbst wir machen das bei uns auch in der Firma, dass wir diese Modelle, dafür haben wir einen eigenen Prozess, miteinander vergleichen und gucken, was ist gerade das beste Modell, was reagiert wie. Und das haben wir für uns auch automatisiert, so dass wir das relativ einfach immer ad hoc sagen können und auch gucken können, ab wann wird vielleicht ein Wechsel notwendig? Wo muss ich dieses Tool, diesen kleinen Baustein, das Zahnrädchen durch ein neues austauschen? Wann muss ich das Rote rausziehen und Blaues reinmachen? Was dasselbe tut, nur vielleicht ein bisschen schneller oder aus einem besseren Material ist, was weiß ich. Im Endeffekt, dass man wirklich nicht diesen Verlust hat, dass man nicht sich allein auf dieses Tool verlässt, sondern sagt, ich habe meine Wissenswelt und da dran drehen sich die Zahnrädchen und drehen die Zeit weiter, aber ich kann das auch austauschen so ein bisschen und ich bin auch flexibel, weil wir eben verschiedene Entwicklungen haben. Also das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich. Ja. Würde ich absolut unterschreiben.
Ich habe auch jetzt hier vor 3 Monaten nochmal einen Wechsel gemacht, deswegen kann ich gerade leidlich sagen. Ich habe aber vorher schon was anderes gemacht und ich habe jetzt vor 3 Monaten oder was, habe ich über eine API mein Wiki angebunden an den Kram. Und für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, die es mal ausprobieren wollen, macht mal, das ist eine ziemlich coole Nummer.
Ja.
Wenn die KI aufs eigene Wissen zugreifen, gibt es ja KI, dem LLM gibt es einen Zugriff auf dein eigenes Wiki und fängst dann an, richtig grob zu spielen und so machen und so Kram. Das ist richtig cool.
Ja. Ja, vor allem so Konnektoren haben inzwischen jeder. Egal ob, man muss ein bisschen gucken, egal ob ChatGPT, Claude oder was weiß ich, Mistral oder wen auch immer nimmst. Jeder hat ein bisschen andere. Die einen können SharePoint, die anderen Confluence. Manche machen nur Google Drive. Muss man ein bisschen gucken. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment.
Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir doch fast wieder die Stunde geknackt.
Ja, das haben wir eigentlich. Ja, eigentlich hauptsächlich so ein bisschen Regularien, IT-Security und KI gesprochen. Ne? Alles so.
Drei Themen in einem Podcast, Michael. Wir haben schon geschafft, 1,5 Stunden über ein Thema zu reden. Von daher war es ja dann doch eine
relativ kurze. Müssen wir fast stolz sein.
Können wir fast stolz sein auf die ganze Sache. Aber man merkt uns, glaube ich, auch an. Das war ein interessantes, bewegendes Jahr mit viel Dingen. Und das geht nächstes Jahr, glaube ich, durchgehend weiter. Wir werden versuchen, konsequenter jetzt uns wieder zu disziplinieren, dass wir wieder mehr Zeit haben für Podcasts, dass die wieder regelmäßiger kommen. Aber ja, bis dahin gönnen wir uns jetzt auch mal 2 Wochen. Macht ihr zu? Ihr macht zu, oder?
Ja, wir sind 2 Wochen tatsächlich nicht da. Die Kunden wissen das schon.
Ja.
Alle anderen hören es jetzt dann etwas später. Aber ja, wir machen tatsächlich bei uns traditionell ja immer 1 bis 2 Wochen zwischen den Jahren zu geplant, außer natürlich für Notfallkunden und Vorabanmeldungen. Das gibt's bei uns natürlich auch, weil in der Regel ist dann doch immer irgendwas. Aber ja, deswegen gönnen wir uns da etwas Entspannung. Ich hoffe, ihr auch.
Bei mir ist auch Luft anhalten. Dadurch, dass ich Datenschützer und ISB und Meldestelle und so einen ganzen Kram mache für mich im Unternehmen, schon nochmal hier und da. Also das Handy ist an, es wird auch, ich kann mich da auch nicht von losreißen. Mir macht das ja einfach auch Spaß. Ich würde garantiert mal den Notebook offen haben, mir mal so ein paar Sachen Gedanken machen, ein paar Sachen schreiben. Ich habe mir fest vorgenommen, mal zwei Festplatten aus der NAS austauschen. Ich muss da mal die NAS runterfahren, mal Kompressor reinhalten, also solche Sachen. Was könnt jetzt promotionös von der Serverwartung sprechen, aber es ist einfach auch mal genau über sich, über sowas mal Gedanken zu machen, die Systeme wieder so an den Start zu bringen und so zu warten, dass man halt eine große Chance, dass wir ausfallsfrei wieder ins neue Jahr stoßen können. Ich mache das inzwischen jedes Jahr. Ich habe so ein 4-Bay-Nest und jedes Jahr schmeiße ich 2 Platten raus. Mag für den einen oder anderen übertrieben sein, aber mir ist das einfach, ich fahre damit ganz gut. Es gibt eine Zweitverwendung von den Dingern, beziehungsweise waren dann einfach kaputt geschreddert in die Tonne, dass damit nichts mehr passiert und Festplattenpreis. Ich brauche halt auch nicht so viel Festplattenspeicherplatz mehr und ich tausche das jedes Jahr aus. Das ist so mein Weihnachtsritual. Einmal 2 neue Platten und weg damit.
Ja, ich muss zugeben, in meinem privaten NAS tue ich nicht jedes Jahr die Platten tauschen, weil ich habe gleich in so Serverqualität, so Enterprise-Serverqualität Platten investiert und die halten
724 Platten, aber
ja.
Top. Ich denke, was kostet das Ding? Ich brauche einen Terra oder irgendwas, das ist noch ewig leer.
Das kostet alles Ressourcen, Michael.
Kostet das Ding 70 Euro oder irgend sowas. Und wenn die Möhre steht, weil irgendwas ist und irgendwie, das ist mir es nicht wert. Das mag dekadent klingen, aber es ist mir einfach nicht wert. Das fahre ich rüber zu Alternate und hol mir 2 Platten, alles gut.
Okay. Die gibt es dann zu Weihnachten.
Ja.
Ja. Gut. Dann hoffe ich, dass sich unsere Hörer heute auch der Diskussion ein bisschen anschließen konnten. Falls es noch Rückmeldungen gibt, freuen wir uns natürlich auch über eure Rückmeldung. Wie war es ja für euch? Gerne uns auch mal schreiben auf LinkedIn, per Mail oder wer kann auch gerne anrufen, wer möchte. Darf uns gerne mal erzählen, wie sein Jahr war, ob er ähnliche Themen hatte. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall allen eine gute Zeit. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Ich meine, wir haben schon unsere Vorsätze ja getroffen mit dem Podcast-Termin. Der Michael hat es ja schon gespoilert. Mal gucken, ob es dieses Jahr gut oder nächstes Jahr dann besser läuft. Wobei ich sagen würde, wenn ich zurückblicke, wir haben eine Menge Folgen gemacht.
Erste Dreivierteljahr lief gelaufen. Gut.
Das erste Dreivierteljahr
lief echt gut, ja.
Inhalte waren spannend. Auch vielen Dank für die Feedback gegeben haben. Das freut uns immer sehr, wenn wir nicht nur stille Zuhörer haben, sondern auch Feedback bekommen. Ich meine, wir sehen die Hörerzahlen, was wirklich cool ist, die stetig gewachsen sind. Und auch da dafür danke, dass ihr so fleißig mitgehört habt. Danke an die, die auch Rückmeldung uns gegeben haben. Und was das Thema angeht, wird es, glaube ich, im nächsten Jahr spannend.
Auf jeden Fall. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank an alle, die da waren, die uns begleitet haben das Jahr. Allen eine gute Zeit. Rotwein hilft gegen Familienstress. Auch das nochmal. Zu viel Rotwein kann wieder Familienstress hervorrufen. Findet das richtige Mittelmaß über die Feiertage. Genießt die Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Habt gute Menschen um euch rum. Und wir sehen und hören uns im anderen Jahr, wie man so schön sagt. Grüße aus Wetzlar. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.